Diesem Computer.
Dieses Meeting.
Ja?
Ich habe auf Fortfahren gedrückt.
Hat er dich gefragt? Okay, Aufzeichnung läuft. Du hast akzeptiert, dass die Aufzeichnung läuft. Prima. Okay.
Darf ich noch eine Frage stellen? Wenn uns mal oder wenn mir mal was selten passiert, aber richtig derbe missglückt,
ja,
kann ich dann sagen, ach komm, lass mich noch mal, oder?
Ja, klar. Ja.
Kann ich.
Ja.
Das
das
gibt
kann
mir
ich.
So eine schöne Gelassenheit, weißt du?
Nee, das kann ich dann rausschneiden, sozusagen. Ja? Das Missglückte, eventuell Missglückte. Okay. Ja, du bist jetzt noch in deiner Sommerfrische, um das mal im alten Ausdruck zu sagen, in Graz. Ne?
Ja, ich lebe immer gut 3 Monate hier.
Okay. Und kehrst aber dann ins schmuddelige Hamburg zurück?
Am Freitag, mir graut davor.
Okay. Ja, das war jetzt mein Kalender, der dazwischen. Ja, okay. Ja, dann fangen wir einfach mit der Aufzeichnung an. Also am
genau.
Sonntag, du weißt, ich werde dann vorher mal dieses El Pueblo Unido in klassischer Version spielen, wenn du meine Mail gelesen hast. Man könnte natürlich schon anfangen, jetzt über den Volksbegriff zu reden, aber das wollen wir, glaube ich, heute nicht machen. Und auch ein vereintes Volk in einem bestimmten Begriff kann besiegt werden, aber das Stück ist trotzdem, finde ich, ja, gut und schön und ja, erinnert einem an frühere Zeiten. Ja. Okay, wir wollten dich zunächst mal den Hörerinnen und Hörern von Radio Attac auf Radio Rüsselsheim vorstellen. Ich fange da einfach mal an und lese zwei Vorstellungen vor. Und du kannst ja dann sagen, was dir daran gefällt oder nicht, oder wo du meinst, müsste man doch noch ein bisschen was ergänzen. Also in der Wikipedia steht drin, dass du ein Deutscher, auf jeden Fall, Publizist und Politiker bist. Und nach seinem Engagement beim Kommunistischen Bund, Ergänzung von mir, du hast da unter anderem die Afrika-Kommission geleitet, stimmt?
Ja, das stimmt.
Das will ich in der letzten Musik nochmal irgendwie zum Anklang bringen. War er 1980 an der Gründung der Partei Die Grünen in der Bundesrepublik Deutschland beteiligt. Unter anderem war er ab 1982 Abgeordneter der Hamburgischen Bürgerschaft und von 1987 bis 1989 als Bundestagsabgeordneter Fraktionssprecher der Grünen im Bundestag. Als Vertreter des ökosozialistischen linken Flügels trat er zusammen mit anderen Ökosozialisten 1990 aus Protest gegen die, als Zitat markiert, realpolitische Tendenz der Grünen aus der Partei aus. In seiner publizistischen Arbeit analysiert Ebermann die gesellschaftspolitische Situation oft mit satirisch-polemischen Untertönen. Ja, das war Wikipedia. Dazu Anmerkungen oder akzeptabel?
Ich glaube, in der Sache ist das richtig. Winzige Korrektur, die aber ohne Substanz ist.
Okay.
Das, was man mal Wahlbewegung nannte, fing für mich früher an. 1978 hat in Hamburg die Bunte Liste kandidiert und
ja,
300% gekriegt. Dass wir in die Grünen gegangen sind, war eher einer Not als dem ursprünglichen Wunsch geschuldet. Aber die Wikipedia-Sache ist richtig.
Okay, und dann kommt noch mal ein anderes Zitat, und zwar von Georg Fülbert, den hatten wir auch schon hier im Radio, emeritierter Professor aus Marburg, und der schreibt auch in der Konkret, wie du und viele andere auch, hat diesmal aber im Neuen Deutschland zu deinem 70. Geburtstag im April gemeint: Arbeiter ohne Fixierung auf diese frühere Lebensphase, Politiker ohne Karriere, na, eine kleine war es vielleicht dann doch, Intellektuelle ohne Abitur, Künstler ohne Genregrenzen. Das Wörtchen ohne markiert immer auch Nichtzugehörigkeit. Als Politiker handelte er zuweilen wie ein Aktionskünstler. Der Werkstoff seiner Essays, Lesungen, Theaterstücke ist die Politik. In den 80er Jahren wurden durch ihn zeitweise sogar Talkshows zu Kunstwerken. Wirst du jetzt rot?
Ja.
Ja.
Also wir bestreiten ja alle unsere Eitelkeit, aber über diesen Geburtstagsgruß vom Schorsch Wilbert habe ich mich gefreut und die angedeutete Fremdheit gegenüber dem, was man so macht und der Gesellschaft, ist zutreffend charakterisiert.
Okay. So, und heute wollen wir uns hauptsächlich beschäftigen mit zumindest Teilen von deinem aktuellsten Buch. Das heißt Störung im Betriebsablauf, System irrelevante Betrachtungen zur Pandemie, zur Werbung für die potenziellen Käuferinnen und Käufer, konkret Texte 80, also im konkret Literaturverlag erschienen und für 19,50 €, sofern man kein Abonnent der Reihe ist, zu erwerben. Und naja, ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer merken jetzt dann am Ende unseres Gesprächs, dass sich das vielleicht lohnt. Co-Autor gibt es da auch noch, den Johannes Kreuzer, der hat da noch ein Schlusskapitel hinzugefügt. Ja, in diesem Buch beginnst du mit den 80er Jahren, von denen wir eben schon mal gehört haben, also bei den Grünen und ja, ich glaube, so ein Beginn des Ausstiegs damals, das Buch Die Zukunft der Grünen mit dem Rainer Tramper zusammen. Und da stellt ihr fest, dass die Zerstörung der Lebensgrundlagen durch den Kapitalismus irgendwie im Gange ist. Und ja, ich würde sagen, Fazit war, der Kapitalismus muss weg. Vielleicht kannst du noch ein bisschen jetzt näher erläutern, warum wart ihr damals der Meinung, der Kapitalismus muss weg? Was wusstet ihr damals schon, was euch zu dieser Schlussfolgerung geführt hat?
Also in dem Buch Die Zukunft der Grünen Mitte der 80er Jahre stand sehr im Mittelpunkt, wie die kapitalistische Produktionsweise die Lebensmöglichkeiten, also sowohl das gute Leben als auch überhaupt das Überleben der Menschheit auf diesem Planeten, nicht nur gefährdet, sondern potenziell verunmöglicht. Und dazu haben wir natürlich mit allem, was wir zur Verfügung hatten, stofflich argumentiert. Jeder, der das liest, kann sehen, dass die Klimakrise oder Klimakatastrophe damals noch nicht im Mittelpunkt unserer Überlegungen stand, sondern bestimmte zerstörerische Produktionsweisen in der chemischen Industrie etwa oder in anderen Industriebereichen, die Gefährdung der Menschen im Arbeitsprozess selbst, aber auch die Atomkraftwerke. Kurzum, ich glaube, es ist kein Selbstlob, wenn man sagt, da waren wir in der Spitzengruppe auf der Höhe der stofflichen Diskussion und haben eben die theoretische oder analytische Bilanz gezogen, dass eine Produktionsweise, die nicht so vorsichtig sein kann, dass sie die unüberschaubaren Folgen des Produzierens überhaupt berücksichtigt, eine Produktionsweise, die dem Wachstumszwang unterliegt und ansonsten untergehen müsste, und eben auch eine Produktionsweise, die den Menschen in verdinglichter Form als Humankapital objektiv betrachtet, den Prozessen der ökologischen Zerstörung nicht Einhalt gebieten kann. Wir haben also etwas gemacht, was eigentlich immer das Fundament jeder Gesellschaftskritik sein sollte, das bestehende fundamental kritisiert, jenseits der Frage, was wohl möglicherweise an katastrophischer Prognostik für die Zukunft getätigt werden kann und eben Zukünftiges prognostiziert im Sinne von, es gibt keinen Ausweg im Rahmen kapitalistischer Produktionsweise für verschiedene Gebiete. Also zum Beispiel, um eins, was vordergründig nicht ökologisch klingt, ist ja, der Kapitalismus kann nicht dafür sorgen, dass alle Menschen satt, bekleidet, behaust und gesundheitlich versorgt sind, sondern produziert sowohl verwüstete Landstriche als auch Menschen, denen diese Grundbedürfnisse vorenthalten werden. Davon handelte das. Und Dann, vielleicht soll ich das schon vorziehen oder wolltest du das ohnehin fragen?
Zieh einfach mal.
Also dann dachte ich in den ersten Bemerkungen meines Buches, weil ich der Meinung bin, Linke und gerade Linke, die rechtschaffend alt geworden sind, sollten keine Ambition haben, ihre eigene Biografie zu sehr glatt zu ziehen und zu sehr sich als das haben wir schon immer gewusst und wir hatten immer recht zu stilisieren, ausgedrückt, dass ich in den Jahren, insbesondere seit 1990, wenn man so ein Buch wie Die Offenbarung der Propheten von Rainer Trampert und mir sieht oder auch das viele, was ich für Konkret und andere Zeitschriften geschrieben und auf Podien vorgetragen habe, wollte ich ehrlich sagen, dass die Dramatik der ökologischen Problematik bei mir publizistisch in den Hintergrund gerückt ist. Mhm. Ich also nicht mehr so auf der Höhe der Zeit bin. Das ist keine falsche Bescheidenheit oder sich selbst für dumm zu stilisieren. Natürlich habe ich mit Stefan Lesse nicht etwa sein kluges Buch neben uns die Sintflut öffentlich diskutiert und fand mich auch kompetent. Und natürlich kenne ich die Schriften von Thomas Kronitz, der mir in vielen Fragen ein guter Lehrer ist und manchmal für meinen Geschmack zu apokalyptisch argumentiert und so weiter. Also ich wollte nicht sagen, ich bin ein Blindfisch auf diesem Gebiet, sondern ein gebildeter linker Leser, der in seiner eigenen Publizistik diesen Schwerpunkt verlassen hat. Ich glaube, insgesamt jeder Gesellschaftskritiker sollte von sich sagen, wir leben permanent unter den Vorzeichen der Überforderung. Das ist nicht kokett gemeint, sondern das meint einfach die Vielfältigkeit des Katastrophischen, des zu kritisierenden. Der Positivismus hat nie Sorgen, weil der stellt fest, was ist, macht das mal besser, mal schlechter und die Gesellschaftskritik hat die Sorge der Überforderung. Und aus diesem Grund wollte ich am Anfang zugeben, ich hatte keine Erwartung einer Pandemie dieses Ausmaßes und ich halte mich für einen aufmerksamen Leser linker Publizistik, die Lumpenintellektuellen ebenso sind und habe mich getraut zu sagen, ich glaube, dass jene Zeitschriften und Zeitungen, die ich lese, die Linken, im Großen und Ganzen diese Erwartung auch nicht hatten beziehungsweise nicht in den Mittelpunkt gestellt haben, falls ich etwas überlesen haben sollte. Und das sollte ein Selbstschutz sein gegen eine, wie soll ich es ausdrücken, zu naseweiß daherkommende Kritik. Weißt du, das war doch relativ leicht zu sagen. Und die Bundestagsdrucksache über die möglichen Auswirkungen einer Pandemie mit Millionen Toten lag doch vor. Und deswegen wussten das alle. Das ist nicht ein Bild von Politik und Staatspolitik. Das rutscht da so durch. Und dann sieht der alltägliche kapitalistische historische Optimismus, wird schon gut gehen, beziehungsweise wenn es nicht gut geht, werden wir schon einen guten Katastrophenplan haben.
Mhm. Das war die Drucksache von 2012, glaube ich, oder so um diese Zeit, wo man natürlich schon, auch wenn man sie selbst nicht entsprechend wahrgenommen hat und seine Schlussfolgerungen zog, doch sagen und kritisieren könnte und dürfte, dass zumindest die Regierung und die entsprechenden Ministerien und so weiter doch ihre Schlussfolgerung hätten ziehen müssen, was sich dann im Februar, März eben letzten Jahres herausgestellt hat, nicht der Fall war.
Ja, ganz bestimmt. Aber nein, ganz bestimmt sogar. Also ich hatte, glaube ich, ein bisschen gesagt, ich wollte nicht zu auftrumpfen. Daher kommt
ja klar.
Reflektiv. Ja. Und was du gesagt hast, ist absolut richtig. Die Situation, vor der wir stehen, ist ja, im Großen und Ganzen wird diese Pandemie im absoluten Mainstream komplett dominant als Naturkatastrophe verhandelt. Mhm. Der Rinnsal derer, die überhaupt ausdrücken, das ist eine Folge kapitalistischer Produktionsweise. Das hat etwas zu tun mit extensiver, die Natur zur Ware degradierender Produktionsweise. Es hat zu tun mit Massentierhaltung. Es hat zu tun mit der Zerstörung sogenannter unberührter Natur, indem wir ausdrücken, die nächste Pandemie ohne Prognostik wann, wird unverhinderbar kommen und kann tödlicher sein als die, die wir in deren Prozess wir uns jetzt befinden. Die erste Aufgabe, wenn ich das ganz am Anfang sagen darf, wir machen ja auch immer Bildung für Linke und tun nicht so, als würden wir jetzt gerade die Massen erreichen. Die erste Aufgabe ist also Machtveranstaltungen. Leute in den linken Zentren, Machtveranstaltungen, die meinetwegen nur diesen einen Tagespunkt haben oder Thema haben. Was teilt Rob Wallace und andere uns mit über die relative Gewissheit, dass zu den zukünftigen katastrophischen Phänomenen der Menschheitsgeschichte weitere Pandemien, die schlimmer sein können, gehören? Ladet die Autoren, die in konkret das so gut entschlüsselt haben, als Referenten ein. Denn das ABC ist zunächst einmal die Bestreitung des Wortes Naturkatastrophe. Und ich glaube, man darf sagen, in der Klimakrise ist etwas mehr Bewusstsein unterwegs, zu sagen, dass diese verheerenden Sachen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz etwas mit der Art des Produzierens zu tun haben. Auch dort hat man natürlich ständig den Rhythmus, dass im Moment des Katastrophischen die Gesellschaft nur noch darüber diskutiert, wie man es richtig handhabt. Also ob man zukünftig Sirenen braucht und nicht so dicht am Fluss bauen sollte und so weiter, das wisst ihr ja. Mhm. Aber trotzdem ist das Bewusstsein bei der Pandemie, dass es hier eine Folge der kapitalistischen Produktionsweise ist, sehr, sehr marginal.
Ja, ich denke, bei den Klimaerscheinungen ist das durchaus jetzt auch durchgeschlagen auf diesen Bundestagswahlkampf, ist fast übertrieben zu sagen, auf die Debatten, die dort geführt werden, auf die Talkshows. Also eigentlich überall kommt schon vor, jetzt müssen wir da was tun. Das ist alles menschengemacht, außer den AfD-Leuten halt. Ja, aber das wird kaum noch bestritten. Ja. Bei der Pandemie ist das anders, ja.
Da hat man ja eher das andere Phänomen, das unter dem Label Green New Deal behauptet wird, dass bei Fortbestand kapitalistischer Produktionsweise diese katastrophische Entwicklung verhindert werden kann. Ich glaube, eine wirklich schwere Aufgabe, bei der man so aufpassen muss, nicht phrasenhaft zu werden, besteht in dem Nachweis, dass der Green New Deal eine illusionäre Hoffnung ist. Und das ist heute nicht unser Thema, aber ich habe es nebenbei mal angemerkt.
Naja, aber wir sind da schon auch bei einem Kapitel in deinem Buch. Also ich meine, das große erste Kapitel für die potenziellen Leserinnen und die Zuhörerinnen gesagt, stammt von einem Referat, das du letzten September in München gehalten hast. Also nicht unmittelbar aktuell zum aktuellen Stand auch der Pandemie. Aber du hast im März Kapitel da hinzugefügt und Artikel hinzugefügt. Einer wendet sich sozusagen gegen die Konstruktiven. Und da bringst du auch als ein Beispiel die sozusagen Experten des Green New Deals, die halt versuchen, konstruktiv jetzt im Rahmen des Kapitalismus eben zu reparieren. Und kritisierst dabei aber auch die Konstruktiven, die jetzt zum Beispiel bei der Zero-Covid-Bewegung, die sich im Moment nicht mehr so viel bewegt, aber doch eine Zeit lang ziemlich bewegt war, dass die auch einfach dauernd konstruktive Vorschläge machen, sozusagen den Regierungen bessere Regierungspolitik empfehlen wollen. Und kritisierst da auch, wie ich finde, ein bisschen zu rundschlagend, vielleicht kannst du gleich was dazu sagen, Leute, die bei Stuttgart 21 konstruktive Vorschläge machen für den Bahnhof, Leute, die die Truppen aus Mali zurückbringen wollen mit dem Argument, dann haben wir mehr Sanitäter hier für die Kranken und Gefährdeten. Und findest das irgendwie ganz furchtbar. Warum eigentlich?
Dann will ich es abstufen. Was ich ganz furchtbar finde, oben an, das ist die Pose Und dies ist von einigen führenden Vertretern von Zero-Covid damals ja sehr nach vorne getragen worden, der bessere ideelle Gesamtkapitalist zu sein, der für eine mögliche Staatspolitik zu stehen, die die Bedingungen der Kapitalakkumulation besser sichert als die jetzigen Regierungen oder jedenfalls die Regierung der westlichen Welt, um das mal so verkürzt zu sagen. Ich glaube, wer diesen Standpunkt einnimmt und da irgendeinen Stolz drauf empfindet, der kommt auf eine abschüssige Bahn, denn alle linke Politik ist Schädigung von Kapitalakkumulation, ist auch Schädigung des Standorts Deutschland. Macht gar nicht zu seinem Maßstab, dass Deutschland in der Weltmarktkonkurrenz gewinnen müsse. Das ist etwas sehr Schwerwiegendes. Zweitens hatte ich ein bisschen angemerkt, und ich fühle mich da im Recht, dass der dort formulierte Aufforderung oder Anspruch an die Gewerkschaften, sie mögen den damals ja als Postulat richtigen Unterbrechung der nicht relevanten oder nicht erstrangig relevanten Sektoren des Dienstleistens und industriellen Produzierens für einige Zeit außer Kraft setzen, extrem illusionär war. Wenn ich die gemeinsamen Stellungnahmen von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden am Anfang der Pandemie, aber auch jetzt in diesem Frühjahr zugunsten von Lockerung Revue passieren lasse, wie ich das da tue, dann würde ich sagen, nein, das ist eine Organisation, die den Zwängen von Standortpolitik und Kapitalakkumulation sich selbst untertan gemacht hat. Und jetzt sprichst du das mit dem besonders Konstruktiven an. Ja, ich bin ein Feind von Übergangsprogrammen. Die heißen auch manchmal Umbauprogramme. In der Grünen ja, hießen sie Umbauprogramme. Diese Programme sind oft sehr detailliert und die Autoren stilisieren sich zur ehrlichen Haut dadurch, dass sie sich bemühen, an alles gedacht zu haben. Und sie sind meistens ja am Anfang gar nicht kompatibel mit den Erfordernissen der Kapitalakkumulation. Aber schleichend unterwerfen sie sich dem Dogma, dass auch alles finanzierbar sein müsse. Und dann hat das Akribische manchmal skurrile Züge. Und weil ich ein Polemiker bin, habe ich mich auf einige skurrile Züge bezogen. Zum Beispiel, weil du über den Bahnhof in Stuttgart gesprochen hast, hatte ich mal vor langer Zeit in dem Buch von Winnie Wolf und seiner Verliebtheit zur Akribie gefunden, dass er auch dafür plädiert, dass die Kofferwägelchen ohne Pfand sein müssen auf den Bahnsteigen. Und dann dachte ich, dies ist das Phänomen, das wir im sonstigen Leben oft beobachten können, dass aus der Position der Machtlosigkeit ein Übereifer in Fleiß erwächst. Abschließend will ich sagen, ich habe nächste Woche eine Diskussion in Potsdam mit Stefan Dietl, der hat Covid-19 unterzeichnet und sieht da auch einiges kritisch. Ich habe in München eine Diskussion mit Wolfgang Kien, der hat Zero-Covid unterzeichnet und ich hoffe auch, dass noch ein paar Planungen aufgehen, wo ich mit anderen Repräsentanten, das sind ja nicht meine wichtigsten Feinde oder so etwas, sondern eine Kritik kann ja manchmal scharf sein und trotzdem ausdrücken, dass meine Freundschaft sowohl zur Staatspolitik als auch natürlich erst recht zu den Querdenkern und Corona-Leugnern um viele, viele Dimensionen krasser ist als die zu Zero-Covid.
In konkret gab es ja auf deine Kritik dann auch eine Erwiderung in der April-Nummer. Und da einfach mal gefragt, ob du sozusagen die, na Entschuldigung, soll es ja nicht sein, von der Verena Greilinger und Christian Zeller, da akzeptierst, die sagen ja, wir haben nicht der Regierung jetzt eine Empfehlung gegeben, wie sie der bessere, effektivere Gesamtkapitalist sein kann, sondern wir haben das als Analyse aufgefasst, um das dagegen zu stellen, dass man sagt, diese Regierung, die weiß genau, was sie will und die will da die Diktatur, die Merkel-Diktatur mit durchsetzen. Das war eigentlich von uns nur als Analyse gemeint. Ja? Und der, auch noch den zu zitieren, der Stefan Weigand schreibt in einem Absatz, ich zitiere ihn mal, Ebermann stellt diesen todbringenden Gegenpositionen von Hendrik Streeck, vielleicht kommst du gleich noch auf den, und seinem sozialdarwinistischen Anhang Merkels warnende Vorsicht gegenüber. Doch Merkels Vorsicht ist lediglich Ausfluss instrumenteller Vernunft, bemisst sich allein an der Sorge vor einer Überlastung des Gesundheitswesens. Und das ist doch eigentlich auch genau dein Argument, dass das diese instrumentelle Vernunft ist von den sozusagen Vernünftigen, die in der Öffentlichkeit als einzige quasi den Querdenkern gegenüberstehen. Also doch relativ viel Übereinstimmung.
Ja, ich hoffe ja auch wirklich, dass wir noch uns auf Podien begegnen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du das gesehen. Ich hab sowas Apodiktisches in diesem kleinen Aufsatz geschrieben. Das lautet, Bewegung und Hoffnung, auch wenn sie scheitern, müssen ausgewertet werden. Ob wir die große Euphorie Griechenland und Syriza nehmen oder die große Euphorie vor Podemos und Spanien oder die große Euphorie für den arabischen Frühling oder meinetwegen die große Anfangseuphorie in bestimmten Kreisen für Zero-Covid. Wenn das schief geht, darf kein Themenhopping stattfinden, sondern bedarf der Auswertung. Das ist die einzige Chance, dass der Gesellschaftskritiker ein passables Verhältnis zu, nennen wir es mal so, Bewegungspolitikern hat. Und was da mir entgegenhalten, das fand ich, erstmal, der Ton war angemessen. Wir haben uns nicht irgendwie persönlich beleidigt, wie man so sagt, oder ein Übermaß an Schroffheit ins Spiel gebracht. Ja. Und was da geschrieben stand, weißt du, wenn du eine Pandemie untersuchst, dann kommst du selbstverständlich auch zu solchen Fragestellungen gradueller Art. Nicht, dass in Schweden mehr Menschen gestorben sind als in den umliegenden Ländern mit ungefähr gleichem Reichtumsniveau, also Dänemark und Finnland, Norwegen. Das ist eine Tatsache und ja, das ist ja jetzt kein Lob für die Umliegenden und erst recht kein Lob für Merkel oder so etwas. Ich finde ja, das Klima hat es gesagt, wir haben 95.000 Tote und sind doch relativ gut durch die Pandemie gekommen, unerträglich. Das ist einfach ein Untersuchungsgegenstand. Und weil das und Streeck und natürlich vielleicht noch krasser Klaus Stöhr oder bestimmte Ärzte-Repräsentanten, die waren eben tatsächlich die Antipoden zu der relativen Vorsicht von Merkel oder, wenn wir das so komisch sagen dürfen, der Beratung durch Melanie Brinkmann oder Ähnliches.
Ja, Drosten und so,
Drosten. Und diese Feststellung ist doch nicht die Behauptung, die haben jetzt alles gut und richtig gemacht. Nein, Melanie Brinkmann schreibt, ich hoffe, dass ich die Zahl richtig erinnere, dass durch den zu späten Lockdown im letzten Herbst ca. 30.000 bis 40.000 Menschen mehr gestorben sind, als es sein müsste. Das ist ja ein mörderischer Vorwurf, wenn wir den ernst nehmen. Trotzdem das graduelle Wahrnehmen und sozusagen die Repräsentanten des FDP-Sozialdarwinismus als etwas besonders Mörderisches zu geschehen, gehört einfach in den Rahmen einer Analyse.
Okay. Zu dem Punkt von mir noch eine kritische Nachfrage. Du schreibst an dem Punkt, wo es um die Forderung geht, Impfstoff darf keine Ware sein. Wie kann man sowas fordern in einer Welt, wo doch alles eine Ware ist? Also meine Frage ist, was stört dich daran, wenn Impfstoffe keine Ware wären? Und es gibt ja auch Beispiele in der Welt und historisch gab es noch mehr, wo selbst im Kapitalismus ja bestimmte Sektoren nicht mehr warenförmig angeboten wurden. Also ich denke jetzt, der National Health Service in Großbritannien nach dem Zweiten Weltkrieg, da war Gesundheit dann keine Ware. Ja, ist zum Teil wieder geworden, ist zum Teil bei uns, aber auch Bildung ist bei uns ja nicht durchgängig eine Ware. Also das ist ja schon möglich. Es passiert manchmal, eben wenn die Kräfteverhältnisse entsprechend sind, die Situation. War das nicht auch dann eine mehr polemische Kritik an dieser Forderung? Impfstoffe sollen keine Ware sein, Gesundheit soll keine Ware sein. Ist das wirklich so illusionär oder ist das nicht ja. eine Propaganda auch in Richtung Sozialismus?
Nein, das glaube ich nicht. Aber okay. Was ich glaube, ist, dass das jedenfalls wir alle, wenn ich dich als wahrscheinliches Gründungsmitglied von ATTAC ansprechen darf.
Ja, nur Rosenzheim. Sonst okay. kam ich ein Jahr später dazu.
Ja. Okay. Ich will sagen, die inflationäre Aufstellung des Postulats, etwas dürfe keine Ware sein, ne? Die gibt so falsch Auskunft über die Grundstruktur des Kapitalismus, dass selbst dort, wo etwas keine Ware ist, das instrumentell eingesetzt wird zur Bewirtschaftung der wahren Arbeitskraft oder des Humankapitals, in deinem Beispiel jetzt das Gesundheitswesen in Großbritannien nach 1945, ist der eine Strang der Kritik. Eine Kritik der inflationären Anwendung. Kultur ist keine Ware, umzingelt mich zum Beispiel, weil ich eben auf diesem Sektor selber tätig bin und deswegen die entsprechenden Mails kriege. Das ist grundfalsch. Zunächst einmal müssen wir in den Mittelpunkt rücken, dass, weil alles Ware ist, bestimmte gebrauchswertorientierte Anwendung unmöglich ist. Wenn du die Bildung ansprichst, so ist doch die ganze Bildung, das ganze Schulwesen, das ganze universitäre Wesen darauf ausgerichtet, wertvolle, wahre Arbeitskraft sowohl für die unteren Sektoren der Gesellschaft als auch für die gehobenen Positionen zu produzieren. Und weißt du, dieses Affirmative, das in dem Begriff Rückkehr zur Normalität, ich glaube, dazu kommen wir noch, steckt, das macht ja etwas mit den Denkenden selbst. Ich meine, so, weiß ich nicht, seit 30, 40 Jahren kritisieren wir beide wahrscheinlich die zweckhafte Zurichtung der Menschen im universitären Getriebe. Und jetzt sollen wir uns freuen, dass die Unis wieder aufmachen. Das ist zu wenig. Und so war das. Also ich bin selbstverständlich dafür, dass das Patentrecht außer Kraft gesetzt wird. Ich bin, wenn das Kräfteverhältnis reicht für große Schenkaktionen. Ich gehe davon aus, und ich finde, das ist jetzt nicht meiner Lust an Apokalypse geschuldet, dass die Hälfte der Menschen an der Covid-19 noch nicht gestorben ist, weil wir doch Einblick haben, in welchen Armutsregionen die Impfquote bei 2 oder 3 oder 4% liegt und wissen, dass das zwar temporär versetzt, aber doch weltweit überall zuschlagen wird. Und unter diesen Bedingungen ist alles richtig, was sagt. Setzt außer Kraft, was Kapitalismus bedeutet, was Patent bedeutet, was Vorenthalten von Medikamenten, wie wir das so viele Jahre bei AIDS gesehen haben und so bedeutet. Aber macht nicht auf alles den Begriff, darf keine Ware sein. Ich habe mal in einer satirischen Abhandlung geschrieben, demnächst fordert ATTAC auch noch, der Krieg darf keine Ware sein. Es war natürlich eine Überspitzung. Wenn ich mit diesem Konstruktiven einen winzigen Anhang noch machen darf, weil ich heute zu Gast bei einem ATTAC-Sender bin, guck doch noch mal die Konstruktivität der frühen Schriften von ATTAC an, als es noch um die Tobin-Steuer oder die Finanzmarkttransaktionssteuer ging. Und dieses akribische Aufschreiben, wie dann alle Übel der Welt, auch der Hunger in der Welt und die Unbehausung durch diese Finanzmarkttransaktionssteuer behoben werden kann. Das meine ich, das führt zum Mandat im Europaparlament.
Ja, das haben wir beobachtet. Genau. Also natürlich gibt es auch da so ein Bedürfnis, ja, dass man eben zeigt, wie toll man da in diese Stoffe auch einsteigt. Ja. Aber ich will jetzt noch mal zu einem anderen wichtigen Punkt in deinem Buch kommen, der nicht unbedingt direkt jetzt mit Corona, der Pandemie, was zu tun hat, sondern du schreibst über die Bedürfnisse und schreibst kühnerweise, eigentlich ist es doch völlig klar, es gibt auch falsche Bedürfnisse und im Prinzip kann man das feststellen und das hat schon der Herbert Marcuse gemacht und Adorno hat was dazu gesagt. Könntest du das nochmal erläutern? Was ist das, wenn die Leute doch ein Bedürfnis nach irgendwas haben? Ja, dann kann man doch nicht sagen, das ist einfach falsch, was ihr da wollt, oder kann man es doch?
Naja, bei ganz einfachen Sachen, glaube ich, würden wir sehr schnell Konsens erzielen. Ja. Auch übrigens mit Blick auf Staatsmaßnahmen. Der Kritiker des Staates, der ich mich zu sein bemühe, der ist ja nicht in der Situation, dass er alle Maßnahmen der Bewirtschaftung der Untertanen schlicht falsch finden kann. Also lass mich ein paar ganz einfache Sachen nehmen. Ich komme dann zur Kritik der Bedürfnisse. Ich nehme an, wir beide sind dafür, dass man betrunken nicht Auto fahren darf.
Ja, und nicht mit 100 durch eine Stadt fährt. Ja, zum Beispiel ja. Auch. Ja.
Zum Beispiel, also es gibt dieses Verbot und wir beide würden nicht auf die Idee kommen zu sagen, das ist jetzt das Ende der Freiheit oder so etwas. Das würden wir bei Tempolimit nicht sagen. Und als wir beide junge Männer waren, gab es ja diese große Debatte, ob das Ende der Freiheit durch die Gurtpflicht eintreten würde mit wilden Stellungnahmen, wer nun alles sich nicht mehr frei fühlt und so weiter. Dieses gilt für viele Bereiche. Wie toxisch darf ein Wasser belastet sein, um das Baden zu erlauben? Oder wenn ich jetzt von Graz nach Hamburg zurückfahre, werde ich einen Zug betreten, in dem Rauchverbot ist. Das ist für mich ganz schön schwer und manchmal blicke ich sehnsüchtig auf die Zeiten, als es noch ein Raucherabteil gab. Aber ich würde ja nie sagen, das ist das Ende meiner Freiheit oder würde jetzt rumlaufen, dass wir dagegen demonstrieren müssen. Manchmal ist das für mich schade, aber mehr auch nicht. Wahrscheinlich ist es richtig. So, und das gilt bis ins Perverse. Um ein perverses Beispiel zu nehmen, jetzt ist sehr in der Debatte, um das Leben unserer Soldaten besser zu schützen, brauchen wir Drohnen. Haben wir beide oft gehört in letzter Zeit. Und na gut, da ist eben Lebensschutz und Kriegsführung, also das eigene Leben gefährden und das Leben anderer vernichten, sozusagen in eine Formel gepackt. Mein Ausgangspunkt ist, dass die Bedürfnisse, die wir antreffen, nur zu dieser Gesellschaftsordnung gehören. Dass wir also ganz schwer nur Auskunft geben können über eine zukünftige System von Bedürfnissen oder mehrheitliches System von Bedürfnissen in Zeiten, in denen langsamer und kreativer produziert wird, die Angst vor der Arbeitslosigkeit verschwunden ist, die Konkurrenz viel weniger Sinn macht, weil es nicht um Entlassung und Beförderung und finanzielle Alimentation geht und so weiter und so weiter. Mein Ausgangspunkt ist also, die Kriterien, die Effektivität, die Konkurrenz, nach der im Kapitalismus produziert wird, wandert in die Menschen ein und macht sie auch manchmal hässlich oder macht sie sehr häufig auch hässlich. Dies ist komplett abgegrenzt von der, sagen wir, neoliberalen oder wie man das nennen soll, Mode des Appells an den Einzelnen, der sich fit halten soll, damit seine Arbeitskraft nicht so schnell verschleißt oder der sich eben Sportverein und Jogging und der vielleicht auch bestraft werden soll, wenn er zu dick ist, andere Krankenkassenbeiträge zahlen soll oder sich schämen soll, wenn er zu dick ist, weil er im Flugzeug dann, dass er mehr Gewicht hat und das Fliegen teurer macht und so weiter und so weiter. Ich habe eine tiefe Abneigung gegen jeden Appell an die Unterschicht, sie möge doch nun einmal tugendhaft sein. von Menschen aus der Oberschicht, die sich selbst wie die letzten Ratten benehmen. Und mein Beispiel ist immer, guckt euch die Hotelzimmer in noblen Hotels, nachdem sie verlassen wurden, ab. Dagegen räumt das Proletariat vorbildlich.
Ordentlich auf, ja.
Ja, also ich glaube, wir haben als Linke immer diesen, wie soll ich das sagen, dieses Changieren oder diesen Spagat, dass wir die Denunziation der Prolls als verroht und sittenlos durch die Oberschicht oder diese Widerwärtigkeiten, sie sollen doch mal ein gutes Buch lesen oder sie sollen doch mal den regionalen Kohlrabi essen, da kommt man mit Hartz IV auch gut aus und so weiter. Mit allem, was wir haben, denunzieren. Mit allem, was wir haben, denunzieren. Und gleichzeitig nicht leugnen, dass es das Phänomen des Einwanderns, der Hässlichkeiten in die unteren Schichten gibt. Und das sind falsche Bedürfnisse. Und bei falschen Bedürfnissen, Marx stellt ja dagegen das enorme Bewusstsein in seinen Schriften als etwas, den Kapitalismus der Sehnsucht nach Überwinden des Bewusstseins, dass er von dem nur elementaren oder später sagte man trade-unionistischen Bewusstsein abgrenzt. Diese radikale Sehnsucht nach dem ganz anderen, die ist sehr weitgehend erloschen. Und das weiß ich und das macht meine Randständigkeit in der Gesellschaft aus und das war mal ein klein bisschen anders nach 68. Aber dass es falsche Bedürfnisse gibt, das kann doch, also dass es auch so etwas gibt wie null Minderung der Staatskritik und gleichzeitig sagen, ja, das halte ich doch im Rahmen der ganzen Scheiße, in der wir stecken, des falschen Lebens, der verwalteten Welt oder der demokratischen Diktatur der Bourgeoisie, um einen historischen Begriff zu benutzen, für etwas, finde ich auch besser, dass das jetzt gemacht wird. Denken wir einfach daran, wie lange man in der Ehe vergewaltigen durfte. Ne, das ist ja nun nicht gerade ein richtiges Bedürfnis, ne, sondern sehr, sehr umständlich.
Ja, ich denke, man muss das nicht nur bei dem sogenannten Proll sehen. Also ich meine, für mich ist das Bedürfnis nach der zweiten großen Yacht natürlich auch ein aus individueller Sicht wahrscheinlich richtiges, aber aus gesellschaftlicher Sicht und Menschheitssicht einfach falsches Bedürfnis. Ja. Und man muss möglichst sehen, dass das nicht erfüllt werden kann. Ja.
Man muss sehen, dass es nicht erfüllt werden kann und man hat immer zwei Arbeiten. Das eine ist erklären. Das Wort erklären grenzt ja ein klein bisschen an Verständnis haben. Das ist ja immer dieser schmale Grat. Erklären und trotzdem verurteilen. Ich meine, die Theoretiker, auf dessen Schultern wir stehen, von denen wir gelernt haben, die haben uns ja beigebracht, so viel zu erklären, zu unausrottbar unter Bedingungen der Kapitalherrschaft. All die Analysen zum Thema Rassismus und warum er unter den Bedingungen des Kapitalismus sich reproduziert. Oder die Arbeiten zum Thema Antisemitismus und warum der Kapitalismus selbst die Spaltung in gut produktives und böse spekulatives Kapital immer wieder im Bewusstsein der Menschen herstellt und deswegen der Antisemitismus mutmaßlich nicht verschwinden wird. Auf ganz vielen Feldern. Ich glaube sogar, ich sage immer mit Hilfe dessen, was ich gelesen habe, damit das nicht so meinem erscheint, wie meinem Kopf entspringt. Wir können doch die Sehnsucht nach SUVs erklären. Also die Sehnsucht, der Stärkere auf der Straße zu sein, keine Angst vorm Unfall zu haben, wenn daneben ein so ein kleiner Fiat oder Hyundai längs fährt. Die Machtfantasie, die sich daraus ergeht, wir alle haben TV-Lights, Männerfantasien gelesen. Wir können auf ganz vielen Sektoren erklären, aber wir verzeihen nicht. Wir können manchmal sogar erklären, warum so viele Menschen zur NSDAP oder heute zur AfD gehen. Denn wenn wir denken, versuchen wir nicht wütend, sondern analytisch zu sein. Das darf aber keine praktische, verzeihende Übertragung, sondern eine kämpferische Gegnerschaft nur erzeugen. Und ich glaube eben, dass dieses riesige Phänomen, dass im Moment der Pandemie der Staat ja seine Untertanen zu einer Art Schizophrenie erzogen hat. Sei sehr vorsichtig im privaten Bereich, achte auf alles und mach nichts falsch, aber geh in die überfüllten Verkehrsmittel und geh auf die Arbeit. Und das ist nun einmal so wichtig für unser Wirtschaftsgeschehen oder dafür, dass Deutschland siegreich aus der Krise hervorgeht oder wie immer wir das nennen wollen. Das musst du auf dich nehmen. Das hat eine Art, das hat Zustimmung bei den Lohnabhängigen. Und diese Zustimmung zu ergründen, ist ein analytischer Vorgang. Und das ist das Bedrückende, dass man oft keinen Weg vom bestehenden Falschen zum möglichen Besseren weiß unter den Bedingungen der Kräfteverhältnisse. Weil wir vorhin über Covid-19 gesprochen haben, will ich nochmal sagen, Auswertung bedeutet aus meiner Sicht nicht, dass Sie danach suchen, ob Sie etwas falsch gemacht haben, also wie man so sagt, schlechte Flugblätter oder so etwas oder falschen Internetauftritt oder nicht flammend genug der Aufruf oder sowas, sondern gescheitert ist doch Ihre Hoffnung an einer bitteren gesellschaftlichen Realität, dass Ihre Hoffnung, es mögen nicht relevante Betriebe und Dienstleistungssektoren schließen, an dem Wollen auch der Belegschaften, dass es weitergehen möge, dass das Hamsterrad sich ohne Verweigerung weiter drehe. Das heißt ja immer auch, dass die Bedingungen der nächsten Pandemie produziert werden, dass es Befürwortung gefunden hat in den unabhängigen Schichten. Und Normalität ist so ein unglaublich vergiftetes Wort. Vielleicht kommen wir da noch extra drauf.
Ja, das können wir doch gleich machen. Aber vielleicht noch kann man dann als Fazit erstmal sagen, ganz wichtig zu erkennen, nicht die Bedürfnisse steuern das, was produziert wird, weil das wird ja oft gesagt, du musst dann das nicht mehr kaufen und müsst ihr denn unbedingt nach Mallorca fliegen wollen oder müsst ihr unbedingt im Winter Sommerblumen kaufen wollen, sondern dass das fast in allen diesen Fällen läuft es ja umgekehrt. Ja, wird was produziert, es kann was produziert werden. Es wird dann auf den Markt geworfen und dann wird es natürlich auch gekauft. Und dann sagt man, oh, das dürft ihr aber jetzt nicht kaufen, weil da die Blumen in Südamerika, die werden unter schlimmen Bedingungen hergestellt. Ne? Also du hast am Anfang gesagt, historisch sind Bedürfnisse, werden geformt, umgeformt. Und das Entscheidende, da sind wir, glaube ich, wieder beim alten Marx, ist ja, das, wie die Produktionsverhältnisse aussehen. Die formen die Bedürfnisse. Und ein Bedürfnis ist das jetzt massenhaft offenbar da, vielleicht auch mit erzeugt, Rückkehr zur Normalität. Und da also Normalität, wie sie vorher war, die haben wir doch immer kritisiert. Aber dein Co-Autor, sage ich jetzt mal, Johannes Kreuzer, schreibt aber selbst, angesichts der momentanen Zustände, was das an Belastungen, an Schwierigkeiten, an Erzeugen von Ängsten, Depressionen bedeutet, ist ja die Situation mit diesen, jetzt gebrauche ich mal Winfried Wolf, Jojo-Lockdowns, ja, rauf und runterfahren, doch so schlecht, dass man eigentlich verstehen muss, dass die Leute dann doch lieber diese geordneten, wenn auch sehr abhängigen Verhältnisse von der früheren Normalität wollen. Hast du dafür Verständnis?
Ja, wenn das Verständnis und Verstehen, was ich vorhin reflektiert habe, nicht außer Acht gelassen wird, kann ich das hier mal eben subjektivieren. So. Also, ohne mich jetzt zu einem besonders Betroffenen zu machen, weil ich eben diese blöde Vorerkrankung COPD habe, musste ich in der Pandemie besonders aufpassen und wurde beim Umfeld und Freundeskreis und meiner Freundin über die Maßen behütet. Das ist mir aufs Gemüt geschlagen.
Und ich dieser hatte Sachzwang ist dir aufs Gemüt geschlagen.
Ja, das ist mir aufs Gemüt geschlagen. Also ich finde nicht jetzt, dass ich irgendwelche Vokabeln von Kleinbürgern benutze, so, das hat mich traumatisiert oder so. Ja. Sondern das war ja widerlich. Aber Ich hatte viel größere Probleme, als ich das in meinem sonstigen Leben kannte, meinen Anspruch an Form und Stil gerecht zu werden. Ich habe ganz viele unproduktive Tage erlebt. Und für einen Autor, der eigentlich gewohnt ist, dass er sich dazu zwingen kann, jetzt mal zu denken, ist es schon eine scheiß Zeit, wenn man abends merkt, man hat keine halbe Seite formuliert und findet viele der eigenen Formulierungen hölzern und unterhalb seiner eigenen Möglichkeiten. Und dann geht man nächsten Tag wieder ran. Und wenn ich das jetzt kontrastiere mit dem ganz Normalen, was mir sonst widerfährt, also mein Leben ist etwas abgemildert worden dadurch, dass zwei Freunde, die ein bisschen wohlhabender sind als ich, Ferienwohnung im Wendland, da in dem Gebiet um Gorleben haben. Und wenn ich da sein durfte, mal für 2 Wochen und auch mal für länger, dann war das Zeit des großen Aufatmens, ne? Weil da war man auf dem Dorf, konnte man spazieren gehen und sowas. Es ist auch klar, dass man alles Mögliche vermisst. Wie lange hat man nicht im Kreis von Freunden gesessen und gelabert und gezecht und gegessen und so weiter, ne? Ich freue mich ja prinzipiell eigentlich auch, nicht jedes Mal, aber meistens, wenn ich mit meinen Sachen im Moment, also Heimat, eine Besichtigung des Grauens auf Tour gehen kann. Das ist ja weggefallen. Das hat mir natürlich auch ökonomische Probleme bereitet, wie so vielen und mir nicht am krassesten. Also ich will nicht übertrieben flennen, sondern ich will sagen, zunächst einmal ist doch komplett klar, dass wir uns wünschen, dass bestimmte Sachen, die das Leben angenehmer machen, erträglicher machen, ohne dass man der gute Launebär oder der Repräsentant des Positive Thinking werden muss, weggefallen sind und man froh ist, wenn das aufhört. Ich konnte so lange Zeit nicht in mein geliebtes Schwimmbad gehen. Und das ist dann eben auch schade für den Tag, ne? So, jetzt kommt der Begriff der Normalität dazu. Diese Sehnsucht nach der Rückkehr nach Normalität habe ich aus mehreren Gründen nicht. Den einen habe ich eingangs erläutert. Normalität ist weitere Zerstörung durch Tierhaltung, extensive Landwirtschaftszerstörung, sogenannter unberührter Natur und so weiter. Aber der Begriff der Normalität, der blendet immer so systematisch aus, was eben auch zur Normalität gehört. Guck mal, ich lese jetzt gerade hier in Vorbereitung auf die Sache nächsten Mittwoch von Katrin Birner und Stefan Dietl das Buch Die modernen Wanderarbeiterinnen. Und das Buch gibt Einblick in das unfassbare Schicksal jener, die aus Polen und Rumänien und Bulgarien und zunehmend aus der Ukraine und so weiter, ich muss es nicht aufzählen, hier so als temporäre Arbeitskräfte kommen, um als Erntehelfer, Fleischzerschneider, Pflegekräfte in der Logistik und so weiter zu arbeiten. Wir besichtigen tatsächlich eine Hölle. Und man kann das Wort Normalität nicht aussprechen, ohne diese Hölle mitzudenken. Das geht nicht. Ich kann das Wort Normalität nicht aussprechen, ohne gleichzeitig an das Schicksal der Menschen auf den Fluchtrouten oder an der türkisch-griechischen Grenze oder auf den griechischen Inseln oder in Mazedonien oder in Afrika zu denken. Normalität ist ein System extremer Opfer. Und wer das nicht mitdenken will, der gibt dem Begriff der Normalität einen so süßlichen Klang. Und Normalität ist ansonsten ja etwas, das wir der kompletten Kritik unterziehen. Wir sind ja substanziell nicht für die Überwindung des Kapitalismus, weil er zukünftige oder aktuelle Katastrophen anrichtet, sondern auch, weil er den Menschen, um eine Formulierung aus der kritischen Theorie zu benutzen, ums ganze Leben betrügt. Und dieses, ihr werdet ums ganze Leben betrogen, daran halten wir doch fest, auch wenn eine überwältigende Mehrheit sagt, nein, uns geht's gut. Betrogen werden wir nicht. Also vielleicht finden wir, dass die soziale Schere zu weit auseinanderklafft oder vielleicht haben wir Angst, dass in der Automobilindustrie Arbeitsplätze verloren gehen oder in der Rüstungsindustrie oder wo auch immer. Aber uns geht es gut. Der Blick der Gesellschaftskritik auf die Gesellschaft ist einer, der immer wieder betont, dies ist ein System der Unfreiheit, das die Menschen ums ganze Leben betrügt. Und dann fächern wir das natürlich klassenmäßig auf und ekeln uns, wenn irgendwelche Wohlhabenden in irgendwelche Mikrofone sprechen, wie sehr sie gerade leiden, weil die Schule nicht offen hat oder weil sie Homeoffice machen müssen. Und dann denken wir, haltet doch mal die Schnauze, denkt doch mal darüber nach, wie das anderen trifft. Redet doch nicht immer so viel von der häuslichen Gewalt in den beengten Wohnverhältnissen in der Pandemie, sondern sprecht doch mal aus, dass diese Wohnverhältnisse immer unerträglich sind. Und das war jetzt ein bisschen zu pauschal, ich hoffe nicht zu phrasenhaft, aber diese Kritik der Normalität, wenn die verloren geht und wenn das Wort Normalität einen Wohlklang kriegt und plötzlich das Weihnachtsfest das Schönste im ganzen Jahr werden kann, obwohl ich nur gute Literatur kenne, die das Weihnachtsfest in die Tonne tritt und obwohl ich weiß, dass in keinem Tag im Jahr so viele Frauen misshandelt werden wie Weihnachten, dann wird das absurd. Und wenn Kinder sich darauf freuen, dass sie wieder zur Schule können, dann verstehe ich das, wenn sie aus bedrängten Verhältnissen kommen. Aber unser Leben besteht doch darin, Sinn, Zweck, Ödnis, Menschensortiererei des Schul- und Bildungswesens anzuprangern. Und das ist das Gift an dem Begriff Normalität, glaube ich, wenn das eingestellt wird.
Okay. Zur Normalität gehört ja dann auch das, was du Erziehung zur Verhärtung nennst. Weil da kommt ja dann auch dieses Denken daher, dass man sagt, anderen geht's uns geht's ja noch Gold und sich aber nicht darum kümmert, dass es anderen noch schlechter geht oder das ändern will. Also diese Erziehung zur Verhärtung, wie kommt die denn zustande? Also und ja, was sind die Mechanismen dieser Erziehung zur Verhärtung?
Die Erziehung zur Verhärtung basiert ja zunächst einmal auf einer objektiven Notwendigkeit der Lohnabhängigen. Sie würden ins Elend stürzen oder hungern oder früher auch verhungern, wenn sie nichts finden, wo sie ihre Arbeitskraft als Ware zur Anwendung bringen können. Also wandern sie aus östlichen Gebieten ins Ruhrgebiet, um das mal plastisch zu machen, geraten da in den Untertagebau oder in das Stahlwerk und woanders in die chemische Produktion und oder auch sehr signifikant in die Schifffahrt und in Fischfangindustrie. Und überall dort findet etwas Doppeltes statt. Das eine natürlich die unglaubliche Zahl an tödlichen und schweren Arbeitsunfällen. Und gleichzeitig so eine Art Selbstverständlichkeit, selbst wer das nicht erleidet, hat eine Lebenserwartung, jetzt lass uns beide ein bisschen mit den Zahlen changieren, weniger als 10 oder weniger als 20 Jahre, nicht nur im Verhältnis zu den Reichen, sondern auch in dem Verhältnis zu jenen, die auf dem Land leben und so weiter, durch Staublunge oder durch die vielen den Toten der Schifffahrt und der chemischen Industrie und so weiter. Und in diesem Prozess, an dem die Ärzteschaft übrigens mörderisch beteiligt war, ich versuche jetzt gerade das wirklich lesenswerte Buch von Wolfgang Kien zusammenzufassen, die Arbeit des Körpers, in diesem Prozess kommt es zu dem Phänomen, dass die Menschen, und man kann jetzt auch vielleicht sagen, die Männer selber die Mühsal und die Unerträglichkeit ihres beruflichen Daseins, ihrer Existenzsicherung romantisieren, adeln und so etwas. Mhm. Die kennen wir aus der Arbeit der Literatur. Nur unter Tage erfährt man die wahre Kameradschaft und der Seefahrer, der den blanken Hans nicht fürchtet. Und nun mal weiß auch der blanke Hans manchmal, welche zu sich nimmt. Also und so weiter. Ja. Und dieser Prozess führt insgesamt auch dazu, dass der vorsichtige Mensch auf der Arbeit, der entweder dem Tempo oder der Gefährdung nicht gewachsen ist oder nicht sein will, selbst in den Geruch des Versagers, des Weicheis, des Überängstlichen gerät. In meiner Zeit, als ich Industriearbeiter war, konnte ich das an 1000 Beispielen beobachten, wirklich an 1000 Beispielen, dass man sozusagen schon ein komischer Kauz ist, wenn ein Motor abgebaut werden soll, darauf besteht, dass bestimmte Stromkreisläufe erstmal konsequent ausgeschaltet werden, dann begegnet einem schon, nee, das machen wir hier vorne, haben wir immer so gemacht. Ne? Und das ist jetzt eins von 1000 Beispielen. Und diesen Prozess der Selbstverhärtung, dass ich halte das alles aus, ich fürchte mich nicht, ich bin kein Weichei, ich habe keine Angst vor Rückenschäden, wenn ich Fliesenleger bin oder Rohrbieger, der ist tief ins Proletariat eingewandert und eine Teilschuld haben die Organisation der Arbeiterbewegung mit ihrer feindlichen Stellung gegen die
Müßiggänger, ne? Sagst du.
Gegen die Müßiggänger, aber auch gegen die Maschinenstürmer, um etwas aus der Zeit von Rosa Luxemburg zu erwähnen, und mit der dauernden These, die Entwicklung der Produktivkräfte sei noch nicht so weit, ihr müsst euch wegen der Versorgung der Bevölkerung dieser Mühsal unterwerfen zum Zwecke späterer Genussmöglichkeiten. Und das ist ja bis heute so anwesend. Und wenn man so etwas Schlichtes sagt, und das ist so schlicht, finde ich, Humanisierung der Arbeit, der Begriff Humanisierung der Arbeit ist eine Lüge. Es stimmt nicht, dass die Arbeit immer bequemer wird oder das Körperliche aus der Arbeit verschwindet oder so etwas. Das geht immer nur unter Ausblendung der Putzkräfte oder der modernen Wanderarbeiter, die ich eben als Beispiel genutzt habe und so etwas. Und wenn man sagt, an dieser Illusion möchte ich mich nicht beteiligen und ich plädiere für einen Ungehorsam gegenüber den Zumutungen, ein Ungehorsam, der mal ein bisschen in der Welt war, nach 68, der mal wirklich, das können wir ja im neuen Kreis des Kapitalismus nachlesen, für Unternehmerverbände ein Problem war, dass die Leute krank gemacht haben und dass die Leute unwichtig fanden, wie gut die Produktion gelingt und dass die Leute für Schlamperei waren und dass es auch so ein klein bisschen Sabotage gab, damit das Fließband mal stillsteht und so. Wenn das aus der Welt verschwunden ist, dann, wie man so im klassischen Vokabeln sagt, findet die Gesellschaftskritik keinen Anknüpfungspunkt, um diese Selbstverhärtung zu analysieren, okay, um die Welt zu interpretieren. Interpretieren. Manchmal kann man sie nicht verändern. Das halte ich für zentral. Und deswegen freue ich mich besonders auf die Diskussion mit Wolfgang Hien.
Wolfgang Hien, ja. Das war übrigens eine sehr schöne Leseanregung, die ich, wenn ich wieder mehr lesen darf, bestimmt benutzen werde, ja. Also die Zitate, die auch kommen, und auch seine Besprechung deines Buches fand ich schon sehr gut, sehr interessant, und auch sein Weg, seine Profession sozusagen deutet darauf hin, dass er da wirklich Profundes zu sagen hat. Ich wollte noch mal zwei Zitate zu diesem Punkt bringen, die führen mich dann auch zur Musik, die ich am Sonntag spielen werde. Du zitierst, glaube ich, den Klaus Teweleit: Wir leben in einer Gesellschaft von manifesten Irren, um die Desintegration als Voraussetzung der Menschwerdung zu betonen. Also das, was du eben auch betont hast, ja, die Desintegration. Und Wolfgang Hien sagt: Wir scheitern an einem Erfolgszwang und die Kategorie des Erfolgs macht uns verrückt. Bei verrückt kommt mir jetzt gerade mal, warum auch immer, weiß ich gar nicht, Ken Jebsen in den Kopf, den du offenbar auch, danke für die Zumutung, die du da ja zugemutet hast, studiert hast, angeguckt hast. Was ich jetzt einbringen wollte, weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, bei NDR und ein paar anderen gibt es eine, glaube ich, 5- oder 6-teilige Dokumentation über Ken Jebsen. Die haben da ihre großen investigativen Journalisten irgendwie losgeschickt und haben dann so einen 5-Teiler draus gemacht, als Podcast anhörbar. Auch interessant. Was ich aber fast wieder erschütternd fand, war, die Aussage von den Machern, warum haben wir das gemacht? Wir haben das gemacht, weil der Jepsen das Vertrauen in die Gesellschaft zu erschüttern droht. Ja, also da fällt mir dann auch nur ein, das sind ja auch so deine Thesen, also Vertrauen in die jetzige Gesellschaft, das muss man erschüttern. Man muss es nur anders tun, als es Jepsen macht. Und der macht das ja auch nicht wirklich. Ja. Also ich weiß nicht, ob du da noch zu dem Jepsen kurz was sagen willst, weil er ist ja doch relativ prominent da in dieser nicht geradeaus, sondern querdenkenden Szene.
Ja, also ich habe eigentlich ausgedrückt, dass ich alle Untersuchungen über diese Szene wertvoll finde und sie mich belehren. Und das ist, also diese Studie, davon kenne ich nicht, aber es ist viel erschienen, was eigentlich durchleuchtet, das Wahnhafte an den Querdenker-Demonstrationen und auch das Wahnhafte an jenen, die behaupten, sie seien links und damit rumlaufen. Das finde ich gut. Was ich an deiner Bemerkung wichtig finde, ist, sobald die Frage dominant wird, sind das eigentlich Demokraten? Bin ich immer mit gemeint. Ja, ich nicht.
Also, als Frage auch an dich? Oder?
Ja, weil, also ich rate ja in dem Buch ein bisschen, diese Frage nicht zu stellen, sondern wie mörderisch sind sie, wie gefährlich sind sie, kann es sein, dass sie in der Gesellschaft mehrheitsfähig sind? Wir wissen ja, wie viel im engeren Wortsinne Verrückte auch in dem Konstituierungsprozess der NSDAP zugange waren mit nordischen Kultlern bis Horoskopanhängern und so weiter und so weiter. Und es kann mehrheitsfähig werden und diese Gefahr will ich nicht schmälern. Und gleichzeitig versuche ich auszudrücken, ich bin kein bürgerlicher Demokrat. Das ist nun mal so. Ich kritisiere nicht nur den Widerspruch zwischen Verfassungsideal und Verfassungsrealität. Das gibt es in der linken Schule und ich will das auch gar nicht ganz abwerten, sagen wir mal im Stile eines Wolfgang Abendbrot hat sie ja immer Verfassungsideal versus Verfassungsrealität gestellt und dann entlang dieses Stranges argumentiert. Und es gibt eine Schule, der ich angehöre, wenn ich das so sagen darf, die sagt, nee, das ist zu wenig. Wir müssen schon das Verfassungsideal selber als ein wesentliches Instrument zur Regulierung und Befestigung kapitalistischer Herrschaft begreifen. Er war ganz bestimmt nicht der Erste, aber um 68 noch einmal diese These weit gegen alles nach vorne zu bringen, ist, glaube ich, das Verdienst von Johannes Anioli. Ich glaube, das darf man sagen. Ein bisschen in der Tradition von Linkskommunismus oder Wedekommunismus argumentiert er. Ja, und die zweite Frage, die mich immer wieder umtreibt, ist, was ist aktuell das Gefährlichere, das Mörderische, die Pseudovernunft, die sich ja ausdrückt in, das ist nun mal der Preis der Freiheit. Kollateralschäden müssen wir akzeptieren. Sollten jetzt in den nächsten Monaten täglich 100 Menschen an Corona sterben, ich greife die Zahl wild aus der Luft, weil ich nicht apokalyptisch reden will, und das Gesundheitssystem und die Intensivstation werden dadurch nicht belastet, und dann meistern wir doch alles ganz gut und das Leben kann weitergehen und die Fröhlichkeit und die Zerstreuung können weitergehen, wie das Arbeitsleben auch. Und diese Sache scheint mir durchgesetzt. Ich würde sagen, jetzt im Moment haben die Streeks und Störs dieser Welt oder auch der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung, also jene, die vor rund 10 Monaten so rebelliert haben gegen Merkels ersten etwas entschiedeneren Lockdown, ideologisch komplett gewonnen. Es ist ideologisch so etwas durchgesetzt wie, naja, der Autoverkehr, der fordert eben auch Tote. Ne? Aber deswegen ist der Autofahren schön. Oder willst du das bestreiten? Und Es würde ja kein FDPler irgendwie über Echsen reden oder Chips, die implantiert werden oder die Weltherrschaft durch Soros oder so etwas reden, sondern kalt kalkulierend, was nun mal die Opfer der Freiheit sind und gegen diese Ideologie des Kollateralschadens. Möchtest, was Herbert Marcuse dieses Wir sterben und leben sachlich kritisch nennt, weil das nun mal der Preis der Freiheit ist und der Preis des Wohlstands ungefähr, heißt das ja im eindimensionalen Menschen. Das scheint mir gegenwärtig mindestens, wenn nicht gefährlicher, als der Irrsinn der Querdenker. Und diese alte Schule, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, jeder Gesellschaftskritiker muss eine Grundmaxime seines Denkens haben, die lautet, ich will das Pathogene aus dem Normalen ableiten. Ich will den Übergang von dem, was in der bürgerlichen Gesellschaft als vernünftig gilt, zum Wahnhaften begreifen. Das berühmteste Beispiel ist wahrscheinlich bei Adorno zu finden, der Reflexion zum Nationalismus, wo er ja sagt, dem sogenannten gemäßigten Nationalismus, dem Patriotismus.
Gesunder Patriotismus, ja.
Oder den Verfassungspatriotismus, um mit Habermas zu sprechen, dem wohnt die Dynamik des verpönten, übersteigerten Chauvinismus inne. Und diese Denkbewegung immer wieder zu machen und zu sagen, ich mache nicht mit, dass die Gesellschaft von komplett Verrückten bedroht wird, sondern ich reflektiere immer auch, was im normalen Diskurs als unspektakulär gilt, als Streit unter Experten eben oder so gilt. Das ist für mich ABC vom Nachdenken über die Gesellschaft.
Okay, Zwischenfrage, hast du noch Zeit?
Ja.
Ja, okay.
Wenn ich meine Sendung nicht sprenge, macht es mir viel Spaß, wenn ich das sagen darf.
Okay, gut, gut. Ja, wenn du noch Zeit hast, will ich zu diesem mit dem Erfolgszwang und dass wir es auch Desintegration brauchen, noch einen Text vorlesen von dem Franz Josef Degenhardt, den ich dazu sehr schön und interessant fand und vielleicht kann ich dann auch ein Lied von ihm dann am Sonntag dranhängen. 1997 auf der Burg Waldeck zu seinem knapp 60. Geburtstag hat er den Leuten Folgendes gesagt: Der anständige Deutsche ist für Ordnung und Sauberkeit, klare und überschaubare Verhältnisse, auch in der Volkszugehörigkeit. Sein Ideal ist und bleibt der charakterstarke, verantwortungsbewusste Persönlichkeit oder die charakterstarke, verantwortungsbewusste Persönlichkeit mit klaren Grundsätzen. Dem unanständigen Deutschen ist zunächst einmal egal, dass er Deutscher ist. Er mag keine klaren Grundsätze, sondern das Uneindeutige, das Unscharfe, das Durchmischte. Er ist überhaupt nicht leistungsorientiert, sondern faul. Er ist nicht diszipliniert und bescheiden, sondern chaotisch und unverschämt. Er ist nicht gepflegt, sondern schmuddelig. Aller Fortschritt zur Menschlichkeit oder zum Menschlichen in diesem Land ist also abhängig vom unanständigen Deutschen. Das war Degenhardt.
Ja. Es ist richtig schade, dass ich das Zitat nicht kannte. Ich kann dir garantieren, ich hätte das in mein kleines Buch eingebaut.
Ja.
Ich meine, das Einzige, was uns staunen lässt, ist, wie Federchen Franz mit dieser Position es in der DKP aushalten konnte. Aber das lassen wir jetzt mal beiseite. Das sind wunderschöne Zeilen von ihm. Und er ist natürlich davon, ich meine, er ist ja einer der großen Lyriker. So, ja, wir wollen jetzt nicht sportiv werden. Deswegen sage ich mit Kreisler zusammen einer der großen Lyriker und insofern weit oberhalb all jener, die doch ein bisschen schlichten, nach vorne gespielten Agitprop oder engagierte oder Tendenzkunst gemacht haben. Das sind so wunderschöne Zeilen. Die, glaube ich, sind inspiriert von etwas, was wir so hilflos mit 68 bezeichnen. Denn wir haben für einen kurzen Zeitpunkt etwas gesehen, dass wir uns nicht eingebildet haben. Wir haben zum Beispiel ja in Turin sowas gesehen wie die Unterbrechung des Betriebsablaufs durch Sabotage. Das war ja jetzt nicht nur, dass wir von irgendetwas Wilden geträumt haben, sondern es war ein ganz klein bisschen in der Welt. Und Herr Franz Josef Degenhardt, der ja so viel die Erfolgsmenschen so präzise schildern konnte. Du liest vor und ich musste sofort an seinen Horst Schmanthoff denken. Ne, Kameraden, da gesteht euch ein,
da wolltet ihr wie Horst Schmanthoff sein.
Ne, der Erfolgsmensch, der es immer schafft, der auch immer noch an die schönsten Frauen und zur Not in Afrika rankommt und am Anfang Hitler Junge ist. Auch so etwas wie oft hat man sie schon tot gesagt, doch hier im Innern des Landes, da leben sie noch. Da ist der Degenhardt ja auf der Spur auszudrücken, bitte bildet euch diese Schwachsinnsformulierung, wir haben die Deutschen gründlich zivilisiert, nicht ein, sondern seht das faschistoide Potenzial und seht die Verhärtung, die in Gehorsam liegt und so weiter. Und ich ärgere mich richtig, dass mir dieses Zitat entgangen ist. Wenn es eine weitere Auflage gibt und der Verlag das erlaubt, haue ich das ein. Denn das
okay, ist dann freue ich mich, dass ich so eine Anregung gegeben habe. Jetzt kommen wir aber nochmal zur schnöden Realität zurück. Du schreibst in deinem Buch, was du vermutest, was der Plan in Anführungszeichen des Staates ist. Weil es gab ja am Anfang nun wirklich auch auf staatlicher und herrscherlicher Ebene viel Verwirrung und hin und her. Und es gibt weiterhin so ein Gezerre zwischen mehr Lockerung, weniger Lockerung und so weiter. Also wo kommt dieser Plan des Staates her? Wie schilderst du ihn? Siehst du das heute noch genauso, wie du es im Buch schreibst? Und wie reagieren jetzt die Bürgerinnen darauf, auf diese Durchführung dieses sogenannten Plans?
Naja, einiges hat sich ja in gewisser Weise modifiziert, das habe ich ja auch eingestanden.
Ja, ja, ja.
Durch die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Das will ich gar kein Geheimnis draus machen. Hier in Graz gehört zu meinem Bekanntenkreis auch Ärzte, die sich vielleicht besser auskennen als ich. Und die haben mir im letzten Sommer gesagt, dass mit dem Impfstoff dauert viel länger, als es dann war. Das finde ich keine Schande. Es gehört irgendwie auch zu den Reflexionen eines Autors zu sagen, zu dem Zeitpunkt wusste ich dies und jenes nicht. Die Aufgabe des Staates und nicht sein Versagen besteht darin, dass die Produktion und die wahre Arbeitskraft im Großen und Ganzen unbeschädigt bleibt. Dass die Loyalität zum Staat erhalten bleibt und die Untertanen ihn empfinden als schützende und nicht als lebensvernichtende oder den Anspruch auf Tod erhebende Instanz. Und da würde ich eben sagen, die erste Kritik, die ich habe, oder die erste Feststellung, die ich machen würde, in diesem Sinne hat der Staat nicht versagt, der Deutsche, sondern gut funktioniert. Wir kennen sozusagen die Bilanzpressekonferenzen der wirklich relevanten, also exportorientierten Industriesektoren. Und die stehen gut da und die hatten zwar mal zu kämpfen mit gerissenen Lieferketten und sowas, aber doch nicht mit einem Mangel an gesunder Ware, Arbeitskraft im Großen und Ganzen. Und vor dieser Maxime, und das ist dann eher das Feld des Investigativen, also in seinem Denken sehr beschränkten Journalisten, hat es natürlich eine Unzahl von Hin und Her gegeben. Also zunächst die Behauptung, das sei kein gefährliches Virus durch den Gesundheitsminister. Dann die Behauptung, Masken taugen nichts, solange bis man welche hatte. Dann die Feststellung der zu wenig vorhandenen Beatmungsgeräte, später die Korruption. Dann natürlich dieses beliebte Journalistenspiel, sich an Fluss zu stellen, wo ein Bundesland aufhört und ein anderes anfängt. Und nochmal zu betonen, da drüben darf der Hundefriseur aufhaben, aber diesseits des Ufers nicht, ist das nicht ungerecht und so weiter. Das alles kann man auch machen und das alles ist auch manchmal im Handgemenge nicht so zu persiflieren, wie ich das eben gemacht habe. Es geht aber an der Substanz vorbei. Und ich glaube, dass bestimmte Diskurse etabliert sind, die zukünftig noch eine mörderische Rolle spielen werden. Denken wir nochmal an das Hochploppen der Fragestellung, dürfen uns die Alten denn so behindern? Können denn 10% der Gesellschaft, die 90%, die mutmaßlich nicht so vom Virus betroffen werden und die sich auch vor Long-Covid nicht fürchten sollen und so weiter, können die denn dermaßen verzichterische Leistungen überhaupt für sich beanspruchen? Diese These, wie viele alte Menschen sind durch die Zeitung und sowas geschleppt worden, die gesagt haben, ich habe mein Leben gelebt, ich fürchte mich nicht vor dem Tod, das ist nun mal so. Und sozusagen, stellt euch nicht so an mit dem Sterben. Das ist ja eine versteckte Triage-Diskussion. Das ist ja eine versteckte Euthanasie-Diskussion. Wir beide wissen nicht. Wir können das nicht rauskriegen. Wir können statistisch lesen, dass ungefähr knapp 50% der Corona-Toten in Intensivstationen gestorben sind. Wir wissen nicht, was mit den anderen 50% passiert ist. Wer hat den eingeflüstert oder veranlasst? Nein, das ist jetzt, das will ich jetzt nicht. Und, ne, oder gar nicht gefragt, das ist nichts für dich. Geht ja auch, ne, wenn man sehr schwach ist und nicht mehr intellektuell in Hochform ist, kann das ja auch verfügt werden. Ne?
Und das ist wohl passiert, ja.
Ja, also es hat ja etwas gegeben wie eine versteckte Triage, um zu behaupten, wir diskutieren die Triage nur hypothetisch. Mhm. Und die hypothetische Diskussion wiederum ist so grauenvoll gewesen. All die Ethikkommissare, die noch und noch mal erklärt haben, denk dich doch jetzt mal in die Situation des 38-jährigen Familienvaters, der eingeliefert wird und da ist ein 82-Jähriger, der ohnehin schon schwach ist, wem würdest du jetzt das Beatmungsgerät zuteilen? Das perverse Denken, dass man doch nur mal rational darüber diskutieren muss, wer sein Leben gelebt hat und nun auch mal krepieren soll und nicht so viel Aufhebens davon gemacht. Das war doch allgegenwärtig, das hat der Boris Palmer gesagt. Der Schäuble hat gesagt, das ist nicht die erste Aufgabe des Staates, das Leben zu retten, sondern die Würde zu verteidigen und sowas. Also das wird doch zukünftig Rolle spielen, das liegt doch so auf der Hand. Und dafür brauche ich eigentlich jetzt gar keine Prognose, was ich in diesem Herbst erwarte. Meine Prognose ist negativer als die öffentliche. Aber ich meine, ich freue mich ja, wenn man über mein Buch schreibt, dass mein Ton verhalten ist. Weißt du, ich bin.
Ja, ich habe mir fiel da schon ein, bist du altersmilde geworden von dem Ton her. Aber nur als Zwischenbemerkung.
Ja, ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich eine tiefe Abneigung habe gegen das Erzeugen von Angstlust über apokalyptische Vokabeln. Ich denke manchmal wirklich so, ich habe ja vorhin gesagt, ein Autor, der mich belehrt hat, wie Thomas Kornitsch, geht in dieser Richtung skrupellos zu weit. Das hat auch ein bisschen vielleicht mit der Schule von Robert Kurz zu tun, müssen wir jetzt nicht vertiefen. Aber sozusagen die mutmaßlich kommenden katastrophischen Zustände nicht leugnen, ohne in die Rhetorik des Weltuntergangspropheten zu verfallen, war für mich eine der schwersten Suchen nach der richtigen Form. Und das ist ja immer sehr schwer dann zu schildern, jenseits der Formeln der eigenen Empörung oder wie wir das nennen wollen, was war dieser Triage und die Alten sollen sich nicht so anstellen, Diskurs. Wer war daran beteiligt? Wann ist das in der Gesellschaft durchgesetzt? Was bedeutet es, wenn im Handelsblatt oder von Boris Palmer eben die berühmten Sätze standen, können der 90% zum Verzicht gezwungen werden, weil 10% gefährdet sind und ähnliches?
Um vielleicht noch eine kleine Entschuldigung für Konitsch und andere, die so ein bisschen apokalyptisch argumentieren, zu bringen. Ein kleines Zitat von Theodor W. Adorno aus seinem Was heißt Aufarbeitung der Geschichte, wo er dann selbst sagt, ich habe das Düstere übertrieben, der Maxime folgen, dass heute überhaupt nur Übertreibung das Medium von Wahrheit sei. Also auch er hat manchmal in diese Richtung geneigt oder hat sich dahin geneigt.
Ja, stimmt, das ist ja auch ein sehr schönes Zitat eigentlich, dass man sich nie schämt, wenn eine Befürchtung, die man artikuliert hat, nicht Wirklichkeit wird.
Mhm.
Also, sondern dass man sagt, diese Befürchtung war als Möglichkeit welthistorisch gegeben. Und wenn sie sich nicht entlädt, sagen wir jetzt mal eine ganz normale Sorge oder Angst oder Ängstlichkeit. Alles, was ich analytisch lese, lässt eine Wahrscheinlichkeit am Horizont entstehen, dass es zu einem großen Krieg des Westens gegen China kommt. Das muss ich aufschreiben, wenn ich die Umgruppierung der militärischen Potenziale und so analysiere. Selbstverständlich bin ich von der Hoffnung strukturiert, dass meine Prognose nicht eintreten möge. Also ich werde mich aber niemals dafür schämen, dass ich, dass man mir nachweisen kann, ich habe bestimmte Fortschreibungen von katastrophischen Situationen, wie soll ich das vorsichtig sagen, übertrieben. Guck mal, wir sind beide alt genug. Ich habe gedacht, nach Tschernobyl, Unfälle dieses Ausmaßes oder Supergaus in Atomkraftwerken werden in relativ kurzer Zeitspanne sich jetzt wiederholen. Und ein Unfall oder ein Gau dieses Ausmaßes ist dann erst so viel später in Fukushima wieder aufgetreten. Man kann mir also leicht nachweisen, dass ich in meiner Publizistik nach Tschernobyl Thesen aufgestellt habe, die Gott sei Dank so nicht eingetreten sind. Sich dafür zu schämen ist aber falsch. Das ist falsch, weil wir wissen beide nicht, welche katastrophischen Situationen in Zukunft sozusagen in den Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit geraten werden und welche eher, weil wir immer überfordert sind, von uns vernachlässigt werden. Und deswegen ist es auch nichts Verwerfliches, wenn ich sage, wenn jetzt die Inzidenzen als Maßstab so downgegradet werden und wir wissen, dass die Wahrscheinlichkeit von Mutationen durch die Zahl der Ansteckungen wächst, dann habe ich allergrößte Befürchtungen für diesen Herbst. Und ich möchte ja nicht, dass sie eintreten, aber ich habe diese Befürchtungen nun einmal. Ich glaube, dass dieser Kollateralschaden-Ideologie sehr weitgehend durchgesetzt ist. Ich glaube, dieses Ideal, das Gesundheitssystem darf nicht zusammenbrechen, aber eine Zahl von Toten, die jetzt sagen, die Sterblichkeit nicht signifikant in die Höhe treibt, die man also eingemeinden kann in das Allgemeine vor der Zeit sterben, wird die Gesellschaft ertragen und wird sagen, wir kommen doch gut durch.
Okay. Also doch eine pessimistische Sicht, auch keine, du schreibst es an 3, 4 Stellen im Buch, keine Aussage von dir, welchen Weg müssen wir jetzt gehen, um zu einer befreiten Gesellschaft zu kommen, weil das wissen wir im Moment nicht, wie das gehen soll. Da kam mir die Idee, dich zu fragen, ob du denn im Grand Hotel Abgrund sitzt. Das ist ja ein Zitat und jetzt mit sozusagen schauerndem Wohlbehagen in diesen Abgrund guckst, aber du sitzt halt in diesem komfortablen Hotel. Das ist ja eine Äußerung von Georg Lukács, die sich zunächst in seiner Zerstörung der Vernunft gegen Schopenhauer richtete und die er in so einem Vorwort quasi so nebenbei dann auch auf intellektuell in den 50er Jahren inklusive Adorno übertragen hat. Also siehst du dich da irgendwie mit erfasst? Also du hast es ja fast schon beantwortet, ja, aber vielleicht kannst du da noch ein paar Anmerkungen zu machen, zu dieser Position, aus der du argumentierst und zu deiner Motivation.
Ja, also wenn ich das auch mal ganz kurz subjektivieren darf. Im Grand Hotel sitze ich ganz bestimmt.
Naja, aber doch in der Ferienwohnung. Ne?
Ja, ja. Aber ich will jetzt nicht zu viel Wind machen aus meiner ökonomischen Lage oder der absolut lächerlichen Höhe meiner Rente. Das ist einfach eine Tatsache. Wenn mich niemand mehr hören will auf der Bühne mit meinen künstlerischen Projekten oder als Vortragender, dann werde ich in die normale staatliche Armutsverwaltung abtreten. Also das ist nicht, das ist aber ganz subjektiv und ist nicht Grand Hotel, was sich hier stattfindet. Und das ist auch nichts, was man besonders betonen muss, weil vor uns haben Menschen ganz andere Sachen riskiert als ein bisschen Karriereverzicht. Das wissen wir ja. Haben andere Prüfungen bestanden, um da soll man nicht so viel Wind draus machen. Einiges ist eine Frage.
Es ist natürlich auch ideell gemeint, nicht nur materiell. Ja,
es ist natürlich eigentlich, ich finde die Polemik zwischen Lukács und Adorno lehrreich. Um damit mal zu beginnen. Es gibt ja diesen Aufsatz von, ich glaube, der ist in den ästhetischen Theorien von Adorno über Lukács und die beiden, weil Lukács ja sowas wie Vorläufer oder Gründungsvater der kritischen Theorie ist und einen Weg gegangen ist, der eben auch möglich war, trotz aller Demütigung und vielleicht auch Lebensgefahr und Gefahr eingesperrt zu werden, an der Seite des real existierenden Sozialismus zu bleiben, in der Überzeugung, dass der relative menschheitsgeschichtliche Fortschritt dort seinen Platz hat. Ganz verkürzt gesagt ist das der Lebensweg von György Lukács. Der hat ihn zu den absurdesten Selbstkritiken des Überlebens getrieben. Und da hat er ja als sehr alter Mann dann selbst drüber gespottet. Ich finde, dieser Weg ist ein legitimer Weg. Und ich kenne viele kluge Autoren, die schon die Mängel und wir können jetzt auch sagen Verbrechen des real existierenden Sozialismus nicht übersehen haben und trotzdem irgendwie an der Seite geblieben sind. Wenn ich einen Literaten nennen darf, für den ich das auch in Anschlag bringen würde, neben György Lukács, das wäre zum Beispiel Ilja Ehrenburg, der in Deutschland so verhasste.
Bertolt Brecht.
Ja, bin ich einverstanden. Nur Ilja Ehrenburg mit seiner großen Bilanz, mit Menschen, Jahre Leben heißt die, glaube ich, ja. Der wusste ja, was Antisemitismus in der Sowjetunion ist und hat ja sein Buch nach Israel schmuggeln lassen über die Verbrechen des Nationalsozialismus im Krieg gegen die Juden und so. Diese Haltung gibt es und aus dieser Position heraus hat Lukács sozusagen immer wieder versucht, das dort Machbare auf bestem Niveau zu befördern und ist deswegen auch auf die Idee gekommen, dass doch sozusagen die literarische Vorgabe des sozialistischen Realismus den Spielraum ermöglicht zwischen guten und schlechten Romanen. Das hat er aufgeschrieben. Und Adorno schreibt in der Vorbemerkung, dass Lukács über jeden Zweifel an seiner Integrität erhaben ist, was ich sehr gut finde, und unterzieht dann der Hoffnung, dass es einen guten und schlechten Roman im sozialistischen Realismus gibt, einer fundamentalen Kritik, von der ich viel gelernt habe. Ne? Und nun zu dem Wort von Lukács. Ich glaube, oft haben Intellektuelle und gerade Intellektuelle im Namen des, man muss die Finger schmutzig machen oder man darf nicht über den Dingen stehen, anti-intellektuell argumentiert. Und ich glaube, dieses Wort vom Grand Hotel ist ein gefährliches Wort des anti-intellektualismus. Ist ein Wort, das jemanden oder eine Gruppe von Forschern, von Gesellschaftskritikern treffen soll, die ja oft im alltäglichen Handgemenge eher etwas abseits gestanden sind. Manchmal nicht bei den Notstandsgesetzen, aber bei der Wiederbewaffnung eher abseits gestanden sind und trotzdem etwas unglaublich Verdienstvolles aufgebaut haben. Diese Forschungseinrichtung, da hauptsächlich an der Frankfurter Universität, aber nicht nur dort. Und ich glaube, das Wort Grand Hotel Abgrund soll etwas diffamieren, was doch eigentlich immer wieder von der Sehnsucht geprägt ist, dass andere Linke das, was man schreibt und denkt und macht und tut, an sich ranlassen sollen. An sich ranlassen. Also das, ich weiß, es wird immer so sein, dass es eher bewegungsorientierte Linke gibt, die Hummeln im Arsch haben, wenn Unrecht geschieht, die losmachen müssen, die Menschenleben retten müssen, die in der Flüchtlingsarbeit aktiv werden müssen, die nicht ertragen können, wenn an ihrem Ort jemand abgeschoben wird und so etwas. Und die haben manchmal die Eigenschaft, dass sie denken, ach, das ist alles so sophisticated, was der Ebermann da macht. Und dann sage ich, nee, das müsst ihr schon an euch ranlassen. Das macht euch klüger, glaubt mir das. Wir publizieren, dein Sender und ich, mit mein Kram, wir publizieren doch in Wahrheit für Linke. Also ich weiß doch, das Buch wird wahrscheinlich 2000er Auflage haben, plus minus irgendwas. Dann sind auch noch ein paar bei, die nicht gelesen werden, aber dafür wird das ein oder andere von drei Leuten gelesen. Also das ist doch Lektüre eigentlich für Linke, die etwas intellektuell durchdringen wollen und richtet sich gar nicht jetzt an die Arbeiter der Automobilindustrie, die ich auffordere, nun endlich mal aus Anlass von Corona in den befristeten Streik oder in die Abwesenheit zu tun. Dein Sender ist doch genauso, wenn wir ehrlich sind. Und deswegen gibt es immer nur eine Ambition. Es gibt ein Angebot der Diskussion. Und natürlich bin ich ein bisschen gekränkt, wenn der Wolfgang Kien in seiner sehr freundlichen und mich sehr freuenden Rezension meines Buches in der SOZ mir den Stempel des historischen Pessimismus aufdrückt. Das finde ich, weißt du, wir machen einen großen Unterschied, glaube ich, sollten wir machen. Wir hassen Zuversicht und wir wertschätzen Hoffnung. Und der Begriff oder der Unterschied zwischen Zuversicht und Hoffnung, also der Begriff der Hoffnung liegt ja auch in dem Begriff der Flaschenpost begraben. Wir wissen manchmal keinen Adressaten, aber hoffen trotzdem, dass das Buch, wie wir uns so anstrengen, nicht wirklich geschieht, sondern mal einen Empfänger haben wird. Der Begriff der Zuversicht, das ist jetzt die Unterwerfung unter die bürgerliche Doktrin des Positive Thinking. Das ist die Doktrin des Ärmel aufkrempeln, wenn die Katastrophe da ist. Das ist die, wir wollen keine vergossene Milch verschütten. Wir müssen auch nicht über die 95.000 Toten reden, sondern wir müssen jetzt nach vorne schauen. Und sich dagegen zu stemmen und zu sagen, es kränkt mich nicht komplett, wenn ich jetzt noch einmal denke, sowas wie, ich fasse das extra hölzern zusammen, wir plädieren nicht dafür, dass die Maschine, dass der Zug, dass die Lokomotive schneller rollt, sondern wir plädieren für die Unterbrechung, für den Stopp, für das Anhalten im Sinne von Walter Benjamin. Dann ist es keine sehr wirkmächtige Position, aber eine Position, die man jetzt irgendwie nicht so schnell als historischen Pessimismus abtun sollte. Zum Schluss, dieses Wort, was ja auch von Benjamin ist, aber am Schluss vom eindimensionalen Menschen steht, nur um der Hoffnungswillen, nur um der hoffnungslosen Willen ist uns die Hoffnung gegeben. Okay. Ich finde das unglaublich kluges Wort, dass man eben nicht nachlässt oder solange man die Kraft hat, weiter rummacht, dass man aber nicht so tut, als hätte man große Potenziale und dass man weiß, dass andere so tief in der Hoffnungslosigkeit stecken und manchmal auch durch ihre Verweigerung schwerster Tortur und sogar Tod ausgesetzt sind, dass man durch seine negatorische Haltung so etwas, das ist jetzt wieder ein moralischer Begriff, gebe ich ja zu, so etwas versucht, wie denen die Treue zu halten.
Okay, finde ich ein ganz tolles Schlusswort.
Ja, ich auch. Ich bin kein historischer Pessimist.
Ja, sehr gut gelungen. Ja, ich wollte jetzt noch zitieren, ich glaube, ich zitiere dir es jetzt einfach noch, weil du hast ja geschrieben, eigentlich als Schlusswort von mir. Du schreibst, wie viel unbeschwerter, sorgloser, glücklicher wäre ein Leben im Wissen, dass kein Mensch auf der Welt unbehaust, hungrig, unbekleidet und medizinisch unversorgt leben muss. Sollte es je eine befreite Gesellschaft geben, so werden die frei assoziierten Produzenten der reichen Weltgegenden ein Quantum gesellschaftlich notwendiger Arbeit verausgaben, das nicht ihnen zugutekommt, sondern denen geschenkt wird, deren Unterversorgung so viele Jahre planmäßig organisiert und geduldet wurde. Also auch eine sehr moralische, grundierte Aussage. Also fand ich wirklich toll und ergreifend.
Das ist ins Aufgeschlagen. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn du das noch montieren könntest, wenn das vorkommt.
Ja, ja, auf jeden Fall kommt das vor.
Also, das hast du vor, ne? Weißt du, wir sind jetzt ja nicht mehr auf Sendung, wir schnattern jetzt noch ein bisschen. Dieser Vorwurf des Moralischen, ne? Das ist eigentlich ein Angriff auf alles normative Denken.
Ja, und, ja, genau. Ja.
Und sozusagen die Fantasie, die man nicht aus dem materiellen Interesse ableiten kann, dass das Leben unbeschwerter wäre, wenn wir nicht wüssten, dass in den nächsten Jahren deutlich mehr Menschen verhungern werden als in den zurückliegenden Jahren. Das muss man irgendwie hochhalten. Und natürlich, also ich kenne die Situation, wo ich genau an dieser Stelle, ist jetzt fast egal, von wem. Ne? Ich hatte so ein Erlebnis mal wieder mit einem vom Gegenstandpunkt. Da habe ich sowas Ähnliches gesagt. So, dann wurde überführt, dass ich hier moralisiere. Ne? Und das ist doch lächerlich, oder? Wir sind jetzt nicht mehr auf Sendung. Ne? Wir schnattern nur noch ein bisschen. Ne?
Ich stoppe dann die Aufzeichnung. Ich schneide das dann hinten weg. Ja. Wobei, also interessant, mir ist das passiert von einem evangelischen Pfarrer, dass er gemeint hat, ich würde ja nur moralisieren. Ja? Also das gibt es aus verschiedenen Richtungen, diesen Vorwurf.
Ja? Ja, und im Wohlstandschauvinismus, in dem wir leben, oder der ein Teil der Gesellschaft strukturiert, kann man nur normativ oft argumentieren.
Ja, ja, ja. Okay. Jo, prima. Also, jetzt haben wir deutlich länger. Ich glaube, das reicht mir für zwei Sendungen. Wenn ich noch ein bisschen die Musik dazwischen bringe, ja, den Kreisler und andere, ja, werde ich da wahrscheinlich nicht in 2 Stunden insgesamt am Sonntag mit hinkommen, sondern gleich die Hörerinnen und Hörer dann auf den Monat danach nochmal hinweisen können. Ja? Okay.
Kommt es dir gelungen vor? Du weißt, ich bin so ein bisschen aus der Übung. Ich hatte recht wenig öffentliche Auftritte.
Ich denke schon, ja. Also ich meine,
konzentriert oder plauderig?
Doch, doch, doch. Aber also genauer werde ich sagen können, wenn ich es jetzt nochmal höre und versuche, sozusagen Stellen zu finden, wo ich dann ein bisschen Musik dazwischen spielen kann. Ja, dann werde ich es nochmal merken. Aber ja, ich denke, es war auch nicht ausschweifend, sondern wir haben ganz viele Felder dann doch mit abgedeckt, die dir wichtig waren und die auch im Buch wichtig sind. Ja, ja, ja.
Also ich finde, du darfst kürzen, um das einmal in 2 Stunden zu kriegen.
Meinst du? Naja, mal sehen. Ja,
das ist eine spontane Reaktion, weil ich glaube, dass ich mich, wenn ich das auch noch mal höre, freuen werde. Und ich habe das Gefühl, ich werde ein bisschen Lust haben, mitzuhelfen, dieses Gespräch zu verbreiten. Mhm. Aber das ist jetzt auch ganz und gar danach. Und wenn man sich so doll konzentriert hat, dann ist man manchmal auch etwas betriebsblind, das weiß ich schon.
Ja, auf jeden Fall waren wir nicht gestört in unserem Betrieb. Das ist schon mal gut. Ich muss meiner Frau mal danken, dass sie so leise hier sich rumbewegt hat. Nur. Ja. Okay. Ja, dann hat mich gefreut. Vielleicht kriegen wir auch hier wieder mal eine Veranstaltung mit dir hin, ja, oder auch zusammen mit dem Carsten Menze oder mit wem auch immer, ja.
Bis
Mal sehen.
dann. Und alles Gute für deine scheiß Augen, mein Lieber.
Ja. Es ist mühsam, es ist echt mühsam,
Du
ja.
siehst so fit aus. Vergleich mal unsere
Also das
Gesichtszüge. Das sieht
Gesicht
so aus.
geht, Gesicht ist noch ganz fit, wenn man den Körper und das Gerippe anguckt, das sieht nicht so gut aus, ja.
Siehst so aus, als könntest du jetzt aufstehen und mal eben 10 Kilometer joggen.
Da sind schon meine vom Handballspielen kaputten Knie davor.
Hast du auch Handball gespielt?
Ich habe sehr intensiv Handball gespielt, ja. Also ich war
Auch.
bis zur hessischen Juniorenauswahl und dann waren die Knie kaputt. Ich wollte eigentlich 1976 bei der Olympiade dann in der Nationalmannschaft dabei sein, was ich nie geschafft hätte, weil ich dann doch zu klein und nicht kräftig genug war.
Und links
Aber
auch.
ja, du hast auch Handball gespielt.
Ja, wie verrückt. So
Auch,
richtig
ja.
leistungsmäßig.
Ja.
War auch in solchen Auswahlen. Ich war sogar in, das nannte man Jugend-Olympiakader
Ah ja.
da. Aber mein Schicksal war, ich war auf dem großen Feld besser als in der Halle.
Ja, ich auch. Einfach weil man da mehr Platz hat, mehr die schnellen Bewegungen machen konnte, ja. Und das
Ja,
ist
und
aber
dann
dann ist gestorben,
Kick
als
gehört.
ich ins Erwachsenenalter kam. Ja,
Ja,
ja.
eigentlich auch.
Ja.
Wir wären große, 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 bedeutende Handballspieler geworden, wenn nicht das Großfeld bei der
Weggefallen, ja.
Olympiasache geschlachtet worden wäre.
Ja. So halten wir das aufrecht. Mach's gut, ja. Schöne Heimfahrt noch, ja? Oder
Ja,
Rückfahrt.
ist
Okay.
doch furchtbar, ne? Ist doch furchtbar, dass es hier aufhört.
Mach's gut, ja? Bis zum
Ja,
nächsten Mal.
Glück am
Tschüss.
Kopf.